Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zum Thema Vertrauen. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich noch etwas loswerden. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe vor 2 Wochen. Und zwar war es ein ganz normaler Tag auf der Arbeit. Ich bin meistens immer der Erste, der reinkommt, um die Maschinen zu starten und Computer hochzufahren, Kaffee vorbereiten für die anderen, die danach kommen. Und wir hatten in dieser Woche ein Training an einer Maschine. Und der Trainer, der da war, ein Kollege von mir, der Jan, der kam kurz nach mir und wir haben ganz normalen Kaffee getrunken, wir haben ganz normal gequatscht, ein Späßchen gemacht, draußen glatt, wie ist das Wetter, immer diese Kälte, so dunkel, wie es halt so ist. 10 Minuten später ist er vor meinen Augen zusammengebrochen. Das ist dann so, da hat man diesen Gedanken, den wir haben, vielleicht schon mal jeder gehabt, heute sind wir auf dieser Welt, morgen wissen wir es nicht. Ja? Also wir planen, wir machen, wir tun. Wir zerbrechen unseren Kopf, was kommt als Nächstes, was machen wir und stressen uns. Dabei wissen wir nicht, ob wir morgen noch auf dieser Welt sind. Ja? Der Kollege ist vor meinen Augen zusammengebrochen. Ich habe eigentlich auch Glück gehabt, dass die anderen Jungs kurz danach auch noch nachgekommen sind. Wir haben das Beste versucht und wir haben erste Hilfe geleistet. Gott sei Dank war ein Kollege von uns, der bei der Feuerwehr ist, der konnte reanimieren. Wir haben ihn auf den Boden gelegt und haben das Beste getan. Ich war starre, also ich war wie geschockt, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen in dem Moment. Der Kollege, der hatte mir dann halt 2 gegeben und mich wieder auf diese Welt zurückgeholt. Wir haben es probiert, wir haben 10, 15 Minuten probiert, danach kamen halt auch Notärzte und so weiter, die haben noch eine halbe Stunde gekämpft. Halbe Stunde später kam von unserer Personalabteilung eine Nachricht, dass der Jan noch leben würde. Ich war alleine, also in dem Moment mit mir beschäftigt, ich habe gebetet nach meinem Wissen und nach meinen Gedanken, was mir gerade halt rauskam. Eine halbe Stunde später kam dann halt die Nachricht, dass der Jan halt verstorben war. Also er hat es halt nicht geschafft. Das war für uns für uns Jungs, die da waren, sage ich mal, die alles versucht haben, wir haben alles probiert, war natürlich eine schreckliche Erfahrung. Wir haben ihn alle in den Gedanken, dass er war halt nicht gläubig. Wir hatten mal das eine oder andere Gespräch gehabt, weil er einmal im Monat immer mal für eine Woche bei mir war, bei uns in der Halle. Hat es halt nicht geschafft und ich bin natürlich jetzt jeden Tag damit konfrontiert, weil es direkt vor meinem Büro passiert ist. Aber ich habe ihn in Erinnerung als eine gute Seele. Er war ein sehr, sehr guter Mensch. Die ersten paar Tage waren natürlich sehr, sehr schwer für mich, da überhaupt reinzugehen. Man ist ein erwachsener Mann, aber in dem Moment findet man halt diese Courage halt nicht. Ne? Alles zerdrückt einem. Ne? Und einen Tag später sollte ich eigentlich zu Hause bleiben. Alle haben zu mir gesagt, Franco, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Aber ich wollte es halt wissen einen Tag danach. Ne? Ich wollte es wissen und ich habe erstmal gewartet, dass es hell wurde, weil ich nicht unbedingt in dem Dunkeln reinkommen wollte, alleine in der Halle. Was ich gemacht habe direkt danach war, ich bin reingegangen, es war gegen 9 oder so, ich habe beide Tore aufgemacht, bin gar nicht durchgelaufen Richtung meinem Büro, ich bin vorne geblieben an den Maschinen, habe mit Jacke und Mütze meinen Laptop aufgemacht und habe halt vorne gearbeitet. So fühlte ich mich nicht so allein in diesem Moment. Ne? Seine ganzen Sachen waren noch da, vielleicht war das noch ein bisschen schwierig. Kurz danach kam seine Frau mit den Kindern, die hatten sich dann die Sachen abgeholt und die Frau suchte halt nach dem Franco und ich habe gesagt, ja, der bin ich. Die hat mich dann umarmt und hatte mir halt auch gedacht, gesagt, natürlich auch am Weinen, hatte sich bei mir bedankt für alles und so weiter und hatte halt gesagt, der Jan ist ganz stolz auf das, was du halt gemacht hast. In dem Moment hat es mich natürlich dann wieder umgehauen, ist ganz klar. Aber diese Umarmung, ich kannte diese Frau nicht, aber diese Umarmung war, wie soll ich sagen, war so vertraut und so warm und so herzlich, dass ich in dem Moment, es hat mir gut getan, also ich habe in dem Moment, auch wenn es nur von, ich rede nur über ein paar Sekunden, als wenn ich, sage ich mal, als wenn der Jan sich in dem Moment von mir verabschieden würde. Ne, leider habe ich es nicht geschafft, zur Beerdigung zu fahren nach Holland. Die Familie lebt da, er hat da gelebt, weil ich halt krank war und habe ich halt nicht geschafft. Ich wollte aber auf jeden Fall, ich hatte mir vorgenommen hinzufahren, um halt nochmal mich als letztes nochmal von ihm zu verabschieden. Das sagt uns halt, dass wir wirklich nicht wissen, was morgen geschieht, was die nächsten Stunden geschieht. Deswegen ist natürlich bei mir ein Karussell in meinem Kopf, ne? Man versucht sich zu ändern, man versucht viele Sachen anders zu machen, aber wir sind halt so gebaut, dass wir nach einer kurzen Zeit wieder dahin, meistens immer dahin gelangen, in unserem Denken, den wir halt vorher hatten. Deswegen ganz kurz nochmal von mir: Lebt, genießt und vertraut mit Gott zusammen und mehr fällt mir gerade nichts dazu ein. Ja. Aber es geht mir gut, also ich habe das ganz gut verarbeitet. Was heißt verarbeitet? Das wird mich wahrscheinlich jahrelang noch verfolgen, aber es ist nicht mehr so wie in der ersten Woche. Ja, zu dem Thema nochmal, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, ein paar Gedanken gemacht zum Thema Vertrauen, ja. Wem kann ich vertrauen? Wem können wir vertrauen? Wer ist vertrauenswürdig? Da habe ich einem Menschen voll vertraut und er hat mich bitter enttäuscht. Kennt ihr das? Ja, ne? Also ganz viele von uns, ne? Egal in was für eine Beziehung wahrscheinlich, ne? Im Alltag, draußen, Partnerschaft, Glauben, und, ne? Ich glaube, ja, jeder hat schon mal diese Erfahrung gemacht, mich natürlich im Begriffen. Ich bin sogar so bitter enttäuscht und verletzt gewesen, was mich angeht, dass ich jahrelang Probleme hatte, mir nochmal eine neue Familie aufzubauen, ja. Ich habe richtig Probleme damit gehabt. Enttäuschtes Vertrauen, eine schmerzhafte Erfahrung, ne? Die man macht, die einen tiefen Riss in der Vertrauensbeziehung zurücklässt. Ne? Eine Erfahrung, die uns oder mich persönlich vorsichtig oder misstrauisch gemacht hat oder macht. Ne? Wem kann ich wirklich vertrauen? Wer ist meines Vertrauens würdig? Wer treu ist, wer zu seinem Wort steht und im Denken und Handeln einen geraden Weg geht, kann meines Vertrauens würdig sein. Doch treu im vollen Sinne des Wortes ist nur Gott. Er ist der Umwandelbare, der sein Wort nie bricht. Darum wirbt Gott um unser Vertrauen. Vertrauen beweist sich in der Hingabe an Gott. In der Heiligen Schrift wird uns Gott als der treue Gott bezeugt. Und das stellt uns in die Entscheidung, ob wir auf Gottes Treue mit unserem Vertrauen antworten. Da wir von Natur aus auf äußere Absicherungen setzen, auf Gesundheit und eigene Kraft, auf Erfolg und Reichtum, auf unseren Besitz, das Ersparte und oder das eigene Haus oder auf andere Menschen, ist die Entscheidung, diesen Gott im Sinne des ersten Gebotes allein zu vertrauen und unser Herz nur an ihn zu hängen. Ja, wir wissen selber, ne? Also ich selber habe auch jahrelang gesagt, ja, wenn ich nicht gesund bin, kann ich nicht arbeiten gehen, ne? Und wenn ich nicht arbeite, verdiene ich mein Geld nicht. Aber man sollte sich halt die Frage stellen, wer schenkt mir halt die Gesundheit? Ne? Da, geht man immer dann in sich hinaus. Ja? Wenn ich mich nicht bewege, passiert es nicht. Ja? Aber wer lässt uns bewegen? Wer gibt uns die Kraft? Sorry. Im Fernsehen haben wir alle schon mal gesehen, wie Sportler verrückte Sachen machen. Zum Beispiel Turmspringer, die aus 20 Meter Höhe springen. Unser einer bekommt schon wackelige und zittere Beine, wenn er im Freibad von einem Meter springen will. Ja? Das kennen wir alle. Ne? Wie oft waren wir alle oben, auch von 3 Meter. Und dann kriegt man wackelige Beine und dann geht man wieder runter. Ja, ist so. Ne, dann hat man das Vertrauen nicht. Oder man denkt, ach, ich kann mir wehtun oder. Ja, traue ich mich? Habe ich Vertrauen in mir? Viele gehen wieder runter, ne? Vom 3 Meter oder vom 5 Meter oder vom 1er. Diese Erfahrung haben wir bestimmt schon mal alle gemacht. Ich muss Vertrauen wagen, um den Schritt zu machen, um mehr zu erfahren. Ob ich mutig genug bin, zu springen. Aus 3 oder 5 Meter Höhe zu springen. Eine gigantische Erfahrung. Aber es braucht den kleinen Schritt des Loslassens, ne? Der eigenen Sicherheit, ne? Der eigenen Absicherung. Ja, ich habe zum Beispiel bei meinem Kurzen oder so, ich weiß ganz genau, wie der ist, der traut sich alles zu, ne? Deswegen bin ich dann halt immer vorsichtig, wenn ich sehe, der will jetzt den Einsprung machen oder so, dann ist das sofort die Reaktion, ich weiß, okay, der vertraut, aber ich meine, im nächsten Schritt kann man sich auch wehtun, ne? Wenn man übermütig ist. Wie viele Menschen gibt es, die von irgendwelchen Ärzten Diagnosen bekommen? Sei es für sich selbst oder für die eigenen Kinder oder für den Partner. Ich kann mich erinnern, damals bei meinem großen Sohn, der Dario, wir waren damals, ich war auch noch sehr jung, da sagte der Arzt, der Kurze, der war 6 Monate, da sagte der Kurze, sagte der Arzt, der Kleine bräuchte so eine Beinspreize. Ich weiß nicht, gibt es das heute noch? Ne? Und da habe ich gesagt, was? Mein Kind braucht doch sowas nicht. Wir hatten 3 Monate später den nächsten Termin, da sind wir wieder hin. Und dann sagte der Arzt zu mir, ja, Sorrentino, haben Sie das gemacht, was ich Ihnen gesagt hatte? Ja, klar, habe ich gesagt, haben wir gemacht. Sehen Sie, ist doch schon viel besser geworden. Ja, das kennen wir auch alle, ne? Wahrscheinlich, in vielen anderen Sachen auch. Was auch natürlich ist, was Krankheiten angeht zum Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel gelernt in meinem Leben, ich habe auch schon eigene Diagnosen gehabt, was meinen Darm angeht oder meine Lunge angeht, mit Asthma und so weiter und so fort. Früher habe ich immer gesagt, ja, mein Asthma, ja, meine Darmerkrankung zum Beispiel, ne? Das versuche ich ja heute gar nicht mehr so zu sagen, weil es ist nicht meins, es gehört nicht zu mir. Ne, ich will es ja überhaupt gar nicht. Ich sag dann mittlerweile das Asthma oder die Darmgeschichte oder so. Ne? Ja. Viele wollen es nicht glauben, ne? Und vertrauen daran, dass alles gut wird. Ich denke, wer vertraut und glaubt, wird auch in den meisten Fällen auch von Gott gesegnet. Und dann sagen dann die Ärzte, ja, ein Wunder ist geschehen, ne? Wenn die einen sagen, ja, du hast nur noch eine Woche oder so, und der eine glaubt es nicht, ist er so im Glauben, dass das noch funktioniert und so weiter, und irgendwie vielleicht mal einen Monat später oder so ist alles weg. Haben wir ja alles schon gehabt, ne? Das heißt, gehabt, erlebt, von anderen Menschen, von anderen Aussagen. Und dann sagen die Ärzte, oh, können es halt nicht verstehen. Es gibt Situationen, da bin ich gefordert, mich gegen alles Äußere, gegen alle Erfahrungen und gegen meine Gefühle zum Vertrauen zu entscheiden. Ne? Tue ich mich heute noch hin und wieder mal schwer. Dann kommt wieder das Menschliche dann halt wieder raus. Ne? Wenn ich jemandem vertraue, dann weiß ich, dass diese Person es gut mit mir meint. Petrus vertraute Jesus, als er ihm befiel, zu ihm zu kommen, und er wusste, dass er es gut mit ihm meinte und ihn nicht alleine lassen würde. Petrus gehorchte und musste Jesus einen Vertrauensvorschuss geben. Niemand außer Jesus selbst war vorher auf dem Wasser gegangen. Es gibt keine Studie, keine Beweise, keine Sicherheit, dass es wirklich funktioniert und Petrus die nächsten Minuten überlebte. Er vertraute darauf, dass Jesus mächtig genug war oder ist, ihn zu bewahren und dass er es gut mit ihm meinte. Wenn wir im Alltag von Gott herausgefordert werden, Schritte zu gehen und unsere Komfortzone zu verlassen, beispielsweise um unseren Ruf in der Schule, Uni oder auf der Arbeit aufs Spiel zu setzen und anderen das Evangelium weitersagen, den praktisch zu lieben, der uns nicht ausstehen kann, oder um uns unsere Sichtweite auf Gott und seine Maßstäbe Ordnungen in der Gemeinde und in meinem Leben zu verändern, ist es nötig, Gott zu vertrauen. Gott vertrauen heißt zu wissen, dass er alles in seiner Hand hat und am besten weiß, was gut für uns ist. Vor wichtigen Entscheidungen, sei es Partnerwahl oder berufliche Zukunft, braucht es Vertrauen, dass Gott für uns oder mich sicher führt. Selbst wenn kein eindeutiger Weg offensichtlich ist, so wie der Mut, konkrete Schritte auf das Wasser zu gehen. Solange Petrus nur auf Jesus schaute, geschah das Wunder. Er lief auf dem Wasser wie auf Betonboden. Doch sobald seine Blicke auf den Wellen und den Sturm gegangen waren, zweifelte er, dass Gott dieses Wunder tun kann, was er selbst erlebt hat. Ich habe in meinem Leben viele Sachen angefangen. Ich persönlich habe viele Sachen angefangen in meinem Leben, die ich gerne weitergemacht hätte, ne? Aber es halt, der Anfang war immer schön und das hat irgendwie nie richtig funktioniert, ja? Nie zu Ende gegangen, weil ich nicht daran geglaubt hatte. Und mir halt das Vertrauen fehlte. In meinem heutigen Job zum Beispiel sind ganz, ganz, was heißt ganz viele? Eigentlich alle. Das sind alle, die haben alle ein Studium hinter sich und alle studierte Leute. Ich habe Gastronomie gelernt, Hotellerie gelernt und habe in meinem Leben viele, viele Jobs gemacht. Aber ich habe auch versucht, mich nicht für zu wenig Geld zu verkaufen, sage ich mal, weil ich wusste, was ich konnte. Ich wusste, was in mir ist. So bin ich dann, sage ich mal. Ich war eine Zeit lang selbstständig. Ich hatte ein eigenes Restaurant. Und das ist dann wegen meiner Gesundheit schief gegangen. Und ich bin dann damals für 10 Euro brutto in der nächste Firma reingegangen und habe angefangen zu arbeiten. Das heißt, man muss im Leben auch manchmal anfangen, kleinere Brötchen zu backen. Und wenn man daran glaubt und vertraut, auch an sich glaubt, dann kann man ganz viel erreichen. Ich bin zum Beispiel so mit reingerutscht in dieser Firma, wo ich heute bin. Und man hat mir damals die Möglichkeit gegeben. Man hat mir gesagt, hey Franco, was sieht's aus? Traust du dir das zu? Ich hatte keine Ahnung. Ich habe aber gesagt, ja, klar. Ich mach das. Ich habe es geschafft, weil ich es wusste. Weil ich um meine Fähigkeiten weiß. Weil ich weiß, dass ich lernfähig bin. Das sind wir alle. Wir sind alle lernfähig. Jeder kann lernen, jeder kann tun. Und es geht nicht immer um ein Studium oder um irgendwelche Lebensläufe, die man hat. Man muss einfach nur an sich glauben und vertrauen an das, was man tut. Und dann öffnen sich ganz, ganz viele Wege. Das Gleiche wie heute zum Beispiel, vielleicht weiß der eine oder andere, mit meiner Musik. Ich habe immer auf Partys oder wenn wir mal auf Festen waren oder in Gemeinden, wo ich war, bin ich immer mal nach vorne gegangen und habe mal den einen oder anderen Song gesungen, weil es mir Spaß machte. ich habe richtig Spaß gehabt. Ich habe mich, ja, das hat mich halt inspiriert. Ne? Das ist so eine Sache in mir schon immer gewesen. Und aus Spaß, sage ich mal, wenn man dran glaubt, ne, dann können sich ganz, ganz viele Sachen ergeben. Ne? Also wenn mir einer gesagt hätte, vor ein halbes Jahr, ich würde jetzt eigene Songs schreiben, dann hätte ich gesagt, was redest du da? Ich habe das für mich einfach nur Spaß. Ne? Aber heute ist es wirklich so, ich glaube daran. Es macht mir ganz, ganz viel Spaß. Ich bete dafür. Und heute habe ich schon, ich glaube, 7 oder 8 Songs, die ich selber geschrieben habe und die produziert wurden. Und mal schauen, wo es halt dann hingeht. Deswegen glaubt an euch, vertraut, und wenn ihr irgendwelche Sachen habt, sei es irgendwo einer in irgendeiner Firma ist, der unzufrieden ist, der unglücklich ist, weil die Kollegen es nicht funktioniert oder was weiß ich was. Macht euch keinen Kopf, es geht immer weiter. Glaubt an eure Fähigkeiten. Der liebe Gott hilft uns dabei, wenn wir dran glauben und vertrauen. Und die Wege öffnen sich von ganz alleine. Ich würde noch zum Abschluss kurz beten. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so segnest, sei es in meinem Job, sei es mit vielen anderen Sachen, sei es mit der Familie, Frau und Kind. Ich danke dir ganz herzlich dafür, Herr, dass du mir die Kraft gibst, auch das Ganze zu bestehen. Auch wenn es Höhen und Tiefen natürlich gibt, muss man trotzdem stark sein, und mit deiner Kraft wird es auch weiterhin funktionieren. Ich bitte dich auch, Herr, diese Menschen zu segnen in der Türkei, in Syrien. Das, was passiert ist, das ist ganz, ganz schrecklich. Wenn wir uns umsehen hier, Herr, dann geht es uns noch gut, ja. Uns geht gut noch, Herr. Wir haben zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben zu trinken, und dann meckert man vielleicht über die eine oder kleine andere Sache, die wir halt nicht gewohnt sind oder die mal billiger war und heute teurer ist, und wir kommen damit nicht klar. Dabei gibt es auf dieser Welt ganz, ganz andere Probleme, Herr. Segne diese Sache mit dem Krieg, Herr, dass das nicht eskaliert. Segne unsere Regierung, Herr, die nicht mehr vertrauenswürdig ist, Herr, mit diesen Sachen, was die von sich geben. Segne alle Menschen in dem Katastrophengebiet, was gerade ist, die kein Dach unterm Kopf haben, vielleicht Menschen, die gerade Hilfe brauchen und die keine bekommen. Sei bitte bei diesen Menschen da, Herr, sei für diese Menschen da. Segne diese ganze Situation, Herr, ich danke dir. Amen.
Ja, bei mir geht es um den Frieden. Ich würde euch gerne ein paar andere Andachten darüber vorlesen. Jetzt habe ich die weg. Ja, hört euch die an und ja. Moment, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo das war. Also Gottes Frieden erleben. Was ist Frieden? Wenn du die Menschen fragst, was Frieden bedeutet, geben sie dir unterschiedliche Antworten. Ruhe und Frieden, Ruhe, Störungsfreiheit, Fehlen von bedrückenden Gedanken oder Gefühlen, harmonische Beziehungen, Zeiten ohne Krieg, keine Feindseligkeiten oder kein Schaden. Obwohl diese Antworten nicht schlecht oder falsch sind, sind sie doch von einem Standpunkt aus gesehen, der Gott nicht in die Gleichung einbezieht. Der Frieden der Welt unterscheidet sich von Gottes Frieden. Der von der Welt gewünschte und angebotene Frieden gibt uns auf auf vielfältige Weise Frieden. Polizei, Feuerwehr, Altersvorsorge und Krankenversicherungen, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus ist es großartig, keinen Krieg zu führen, Harmonie in unseren Beziehungen zu erfahren und keine unterdrückenden Gedanken zu haben. Diese Dinge sind alle sehr hilfreich und wir werden durch sie gesegnet. Wer wünscht sie nicht? Aber diese Art von Frieden ist vergänglich und von den Umständen abhängig. Und sie bieten nicht den Frieden, den Jesus anbietet. Wenn die Dinge ruhig sind, haben wir Frieden. Wenn sich unsere Umstände verschlechtern, leben wir nicht in Frieden. In Johannes 14,27 möchte Jesus nicht, dass unsere Herzen beunruhigt werden. Denn wenngleich wir uns mit zeitlichen Kämpfen beschäftigen, bietet er eine uns dauerhafte Lösung an, seinen Frieden. Es spielt keine Rolle, wie intelligent wir sind, wie erfolgreich unser Lebenslauf ist, wie viele Erfindungen unsere Namen tragen oder wie klug, kreativ und weise wir sind. Wir wissen nicht, wie wir Frieden schaffen können. Der Schöpfer des Friedens ist der eine, der uns geschaffen hat. Er ist unser Herr, unser Schöpfer, unser mächtiger Gott und unser ewiger Vater. Dann gibt es hier noch Frieden mit Gott. Überschrift ist Frieden mit Gott. Dieser Frieden, den Gott gibt, mag unseren Verstand übersteigen. Aber er ist nicht außerhalb unserer Reichweite. Es steht uns jederzeit zur Verfügung. Wenn wir Frieden mit Gott haben wollen, gibt es keine drei einfachen Schritte zum Frieden mit Gott. Es gibt nur einen Weg. Jesus. Als Jesus am Kreuz starb, legte Gott alle Sünden der Welt auf Jesus. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn wir dieses Geschenk von Gott annehmen und unseren Glauben in ihn setzen, erhalten wir die Gerechtigkeit Christi. Diese Gerechtigkeit wird uns nach Römer 4, 23 bis 24 gutgeschrieben, die wir an den Glauben, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir alle wollen Gottes Frieden. Aber bevor wir eine rettende Beziehung zu Jesus haben, sein Geschenk annehmen und gerettet werden, werden wir ihn nie empfangen. Es lässt sich am besten so ausdrücken, wenn wir den Frieden vor Gott wollen, müssen wir erst Frieden mit Gott haben. Wenn wir sündigen, wir werden es, hebt es unseren Frieden mit Gott nicht auf. Wenn wir vor Gott gerechtfertigt wurden, ist dies ein einmaliges Erlebnis. Wir müssen nicht ständig gerechtfertigt werden. Lobe Gott, dass unser menschlicher Zustand unseren geretteten geistlichen Zustand nicht zerstören kann. Was tut also der Friede mit Gott in unseren Zeiten für uns? Er gibt uns Hoffnung, dass das Leben, das wir auf Erden leben, nur der Anfang unseres ewigen Lebens mit Gott ist. Als Nachfolger Jesu, Menschen, die Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben, erhalten wir ein Leben in Fülle und ein ewiges Leben. Sie gehen Hand in Hand. Weil wir die Hoffnung haben, dass Jesus und der Heilige Geist uns führen, ist hier auf Erden ein Leben in Fülle möglich. Wenn wir unseren letzten Atemzug in unserem irdischen Körper auf dieser Erde getan haben, werden wir in die Ewigkeit geführt. Dieses Leben in unserer ewigen Heimat ist unendlich und unaussprechlich. Aber es ist nur eine Fortsetzung dessen, was auf Erden begonnen hat. Wenn du Jesus kennst und ihn zu deinem Herrn und Heiland gemacht hast, kannst du sicher sein, dass alle irdischen Probleme oder Umstände, die dich schwer belasten, keine ewige Macht über dich haben. In Anbetracht dessen, was uns in unserer ewigen Heimat erwartet, ist dieses Leben nur ein winziger Zeitabschnitt. Der Frieden, den wir mit Gott haben, garantiert unsere Hoffnung auf das, was kommen wird. Frieden von Gott. Der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung 3 Tage später ist ein Geschenk, das uns ewiges Leben bringt, wenn wir es empfangen. Sobald wir dieses kostenlose Geschenk erhalten, steht unsere Erlösung nie mehr in Frage und bringt uns Frieden mit Gott. Aber das Leben kann außer Kontrolle geraten, entweder durch Umstände oder unsere schlechten Entscheidungen. Und wenn dies geschieht, fühlt sich der Frieden Gottes weit entfernt und vielleicht sogar nicht existent an. Selbst wenn Jesus uns gerettet hat und wir Frieden mit Gott haben, sind wir immer noch anfällig für die Sorgen und Nöte dieser Welt. Einige Situationen, die auftreten, können unser Leben zerstören. Nicht nur das, sondern unseren sündigen Wünschen hindern und uns daran. Gottes Bestes zu wählen und ihm zu vertrauen. Wir machen uns Sorgen, beschweren uns und grämen uns und so viel unnötige Dinge. Wir mögen gerettet sein, aber wir sind noch nicht vollendet. Und weil wir zulassen, dass aus äußerer Druck und innere Kämpfe ihre Arbeit tun dürfen, ist der Frieden Gottes in unserem Leben nicht immer sichtbar. Um den Frieden von Gott zu erfahren, beschäftigen wir uns mit zwei Bibelstellen, um zu sehen, wie wir den Frieden von Gott zu unseren sündigen Realität machen können. Römer 8, Vers 6 bis 11. Ein vom Geist kontrollierter Verstand führt zum Leben und Frieden. Und die Herrschaft unserer sündigen Natur bringt den Tod. Denke darüber nach. Wenn wir nachgeben und sündige Gedanken hegen, die weit von Gottes Besten entfernt sind, hat unser Verstand nicht den Frieden Gottes. Nicht, weil Gott nicht nahe ist, sondern weil unsere Sünde eine Barriere zwischen uns und Gott gelegt hat. Der Frieden Gottes und unsere sündige Natur befinden sich im Krieg. Sie können nicht nebeneinander existieren. Aber wenn wir uns einfach unserem guten Gott unterordnen, auf seine Wege vertrauen und ihm gehorchen, erliegen wir nicht mehr unseren sündigen Natur und erfahren stattdessen seinen vollkommenen Frieden. Philipper 4, Vers 6 bis 7. Der Frieden von Gott schützt uns wie eine Decke. Wenn wir aufhören, uns Sorgen zu machen, sondern stattdessen für alles beten, das ist richtig, alles. Wir geben jede Last oder Not, die wir tragen, an Gott ab. Und wenn wir das tun, durchflutet seinen Friede, der allen Verstand übersteigt, unseren Herzen und unseren Verstand. Er geht so weit über unsere Verständnis hinaus. Er ist nicht etwas, was wir erschaffen können, sondern etwas, was wir erhalten. Wenn wir uns darüber entscheiden, zu vertrauen, zu gehorchen und im Glauben zu leben. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, findest du Trost und Hoffnung, indem du in Frieden mit Gott bist. Und dann suche Gott auf all deinen Wegen, damit nichts zwischen dir und dem Frieden von Gott steht. Frieden mit anderen. Wir suchen oft nach Frieden in unseren Beziehungen. Der einfachste Weg, Frieden zu haben, besteht darin, zuerst Frieden mit Gott zu haben, gefolgt von dem Frieden von Gott. Dies ermöglicht es uns, die Dinge aus einer himmlischen Perspektive zu sehen, die unsere irdischen Beziehungen beeinflussen wird. Aber diesen Standpunkt nehmen wir nicht immer ein, oder? Manchmal liegt unser Mangel an Frieden mit anderen daran, dass wir stur sind und uns nicht in der Mitte treffen wollen, weil wir nicht einverstanden sind. Wir sind arrogant davon überzeugt, dass unser Weg der beste ist. Ein weiterer Grund, warum wir keinen Frieden mit anderen haben, ist, dass wir nicht wollen, dass es ihnen gut geht. Entweder weil sie uns verletzt haben oder wir eifersüchtig auf sie sind. Wir wollen nicht, dass sie gedeihen haben, sondern dass sie scheitern. Aber wir können aus einer Vielzahl von Versen in Gottes Wort lernen, mit anderen in Frieden zu leben. Hier sind ein paar davon. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Römer 12, 14. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Römer 12, Vers 17. und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. 1. Petrus 3, Vers 9. Selbst wenn wir diejenigen gesegnet haben, die uns verfolgten, uns entschieden haben, das Böse nicht zurückzuzahlen und in unseren Taten ehrenhaft waren, kann es immer noch keinen Frieden geben. Wieso? Weil Menschen Menschen sind. Und so gut wir auch zu sein und zu handeln versuchen, sind wir immer noch nicht perfekt. Nicht jede Beziehung kann gerettet werden. Aber lasst uns alles tun, um sicherzustellen, dass wir unseren Teil getan haben. Lasst uns lieben und liebevoll miteinander umgehen. Lasst uns glauben und das Beste für andere hoffen. Lasst uns die Dinge aus ihrer Sicht betrachten. Lasst uns um Entschuldigung bitten, wenn wir Dinge korrigieren müssen. Lasst uns beten, dass Gott ein Werk in uns und auch in ihnen tut. Und vergessen wir nicht, dass nicht die Menschen unsere Feinde sind. Wir haben einen echten geistlichen Feind, der es liebt, wenn wir uns bekämpfen und uns gegenseitig beschuldigen. Wenn wir Menschen, Umstände oder Kämpfe für unseren Stress und unseren Mangel an Frieden verantwortlich machen, dann geben wir ihnen unweigerlich die Kontrolle darüber, ob wir in Frieden leben oder nicht. Geben wir nichts und niemandem in unserem Leben diese Art von Macht. Es gibt nur einen Friedensbringer und sein Name ist Jesus. Er ist der Fürst allen Friedens. Friede ist nicht gleich Perfektion. Als Nachfolger Jesu bist du getröstet, dass deine Erlösung dir Frieden mit Gott bringt. Und dann, mit jedem Tag, an dem du Jesus nachfolgst und ihm erlaubst, dein Leben zu leiten, wirst du den Frieden von Gott erleben. Aber selbst wenn wir Gottes Friede in unserem Leben haben, ist dies nicht mit Vollkommenheit in der Welt gleichzusetzen. Solange wir nicht in unserer himmlischen, ewigen Heimat bei Gott wohnen, werden wir keine Vollkommenheit kennen oder erfahren. Was lässt uns also glauben, dass Gottes Friede der Vollkommenheit auf Erden entspricht? Unsere Erwartungen, Pastor Stephen Furtig sagte, wenn ich in Frieden leben will, muss ich meine Erwartungen an Perfektion aufgeben. Frieden finden findet man nicht an einem Ort oder in einer Reihe von Umständen, die ohne Probleme sind. Solange die Erde unsere Heimat ist, werden wir Not und Schwierigkeiten haben. Wir werden Zeiten durchleben, in denen der Schmerz intensiv ist, weil der Schmerz mit angeschlagenen Beziehungen, kränkelnden Volkswirtschaften und schwierigen Gesundheitskrisen einhergeht. Dieser äußere Druck hat nicht die Kraft, Gottes vollkommenen Frieden durch Jesus Christus wegzunehmen. Furtig fährt fort. Es ist nicht so, dass er mich davon befreit, sondern er begegnet mir darin. Er begegnet uns in unserer tiefsten Not mit einem unerklärlichen, unergründlichen und unfassbaren Frieden. Dieser Friede von Gott ist konkurrenzlos und unvergleichlich. Niemand oder nichts ist diesem perfekten, unergründlichen Frieden ebenbürtig. Auch wenn es unser Verständnis übersteigt, wissen wir, wann wir Gottes Frieden haben und wann nicht. Wir erleben ihn inmitten unsagbaren Schmerzen und doch haben wir irgendwie diese Ruhe in uns. Wir erleben ihn, wenn wir in finanziellen Schwierigkeiten stecken und nicht wissen, wie wir die nächste Rechnung bezahlen sollen. Aber wir sind erstaunt, dass wir in Gottes Versorgung ruhen können. Wir erleben ihn, wenn unsere Gesundheit gefährdet ist und wir nicht wissen, wann Heilung kommen wird. Aber wir können die Gelassenheit, in der wir leben, nicht erklären. Das ist der Friede Gottes in unvollkommenen Situationen. Das Leben ist nicht perfekt, aber unser Gott ist es. Gott führt uns nicht immer aus unseren Tälern heraus, aber er wird uns immer hindurchführen. Oft gibt uns Gott in Unbekannten die machtvollsten Offenbarungen darüber, wer er ist und wer wir sind. Wir können in den Herausforderungen des Lebens immer noch auf unseren guten Gott vertrauen. In ihm ruhen und glauben, beweisen während unserer eigenen situationsbedingten Wolkenbrüche. Es ist diese Art von Glauben, die unserem Gott gefällt. Dankeschön.
Ja, wir brauchen heute länger. Ich versuche schnell zu machen. Ich habe mich ein bisschen über das Thema Freundschaft vorbereitet. Und wenn wir uns da ein bisschen überlegen, was Freundschaft überhaupt ist, dann können wir eigentlich in allen Lexika oder halt auch bei Google zum Beispiel im Internet finden, dass es eigentlich eine freiwillige persönliche Beziehung ist oder ein Verhältnis von mindestens zwei Personen, die auf gegenseitige Zuneigung beruht und welches sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Wie wirken sich diese Freundschaften auf unseren Körper oder auf unsere Gesundheit aus? Da gibt es Wissenschaften und Studien, und laut diesen Studien und psychologischen Wissenschaften von Universitäten leben Menschen mit engen sozialen Beziehungen gesünder und zufriedener als welche, die isoliert sind. Die Studie hat festgestellt, dass wenn wir 10 Minuten mit engen und guten Freunden verbringen, schützt uns das 1 Stunde lang vor Stress und Depression. Gute Freundschaften minimieren die Gefahr, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen zu erkranken. Ein guter Freund, den man nahezu täglich sieht, macht laut Studie so glücklich wie ein Jahresgehalt von 90.000 Euro. Laut einer Befragung von ca. 2.000 Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren in Deutschland, das ist von Dezember 2019, gaben 40% an, 1 bis 2 gute Freunde zu haben, 33% 3 bis 4 gute Freunde, 9% 5 bis 9 gute enge Freunde und 2% sogar mehr als 10 gute Freunde zu haben. 11% gaben an, keine Freunde zu haben und 5% wussten nicht genau, ob sie Freunde haben oder haben keine Angabe gemacht. So kommt der Durchschnittsdeutsche auf ca. 3 bis 4 gute Freunde. Wenn man sich die Länderfreundschaft der Deutschen anschaut, dann gaben 42% der Befragten in Deutschland eine Freundschaft zu Frankreich an, Platz 2 mit 26% Österreich, Platz 3 mit 23% Niederlande. Das sind wohlbemerkt meistens immer die Nachbarländer, ne? Im Vergleich gaben die Befragten in Österreich eine Länderfreundschaft zu Deutschland mit 69% Platz 1, Platz 2 die Schweiz mit 54% und Platz 3 Italien mit 46%. Hier sehen wir, dass Freundschaften, gerade jetzt auch in Österreich, auch wenn es nur Länderfreundschaften sind, sehr unterschiedlich von den Befragten gewichtet werden und auch die Bedeutung haben. Die Befragten beider Länder konnten Mehrfachangaben machen und durch die allgemeine höhere Prozentzahl in Österreich kann man erkennen, dass die Österreicher unter Freundschaft ein breiteres Spektrum an Personen mit einbeziehen als wir Deutsche. In der heutigen Zeit des Internets und der sozialen Medien, wo man per Klick oder per Tipp eine Freundschaftsanfrage stellen kann, hat zwar die Möglichkeit erleichtert, neue Menschen kennenzulernen, jedoch haben diese nahezu keinerlei Einfluss auf die Qualität der Freundschaft. Um echte Freundschaft aufzubauen, müssen wir real und physisch miteinander Zeit verbringen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es ca. 50 Stunden persönlichen Kontakt braucht, um von einem Fremden zum Bekannten zu werden. Weitere 90 Stunden persönlichen Kontakt brauchen wir Menschen, um in den Beziehungsstatus guter Freund zu kommen. Da wären wir dann bei 140 Stunden. Und wenn wir dann noch weitere 60 Stunden draufpacken, kann es sein, dass wir zu besten Freunden werden. Ganz schön zeitintensiv, so ein bester Freund. Was verbinden wir mit Freundschaft? Einfach mal hier in die Runde einfach kurz. Was fällt uns direkt so ein zu Freundschaft? So ein paar Stichpunkte. Ja, Respekt. Wir haben gerade von Franco was gehört. Auch das Vertrauen, auch der Friede. Bitte?
Annahme.
Annahme, genau. Ja, man verbindet viel auch, also verschiedene andere Wörter: Glück, Zuneigung, Dankbarkeit, auch Liebe, Respekt und Hilfsbereitschaft, aber auch Spaß, Trauer, Sorge und Leid, auch Anstrengung. So wie wir uns heute Gedanken über Freundschaft machen, haben sich die Menschen vor tausenden Jahren schon Gedanken über Freundschaft gemacht. Was bedeutet Freundschaft für mich? Wer ist mein Freund und wer ist mein Feind? Was gehört zu einer echten Freundschaft? Wir lesen schon in der Bibel im Alten Testament von Freundschaften und das ist schon einige tausend Jahre her. Auch gibt es Schriften von Philosophen, das ungefähr vor über 2000 Jahren war oder die da gelebt haben. Da sind einmal Cicero aus dem Römischen Reich und Aristoteles aus dem Griechenland. Und der Aristoteles hat einiges aufgeschrieben zur Freundschaft. Er hat damals schon gemerkt, dass Menschen verschiedene Freundschaften führen und hat deshalb in drei Arten von Freundschaften unterschieden. Dabei muss man sagen, dass man nur eine davon als echte Freundschaft bezeichnen kann. Er hat zuerst aufgeschrieben, oder eine davon, die Lustfreundschaft, auch Spaßfreundschaft genannt. Man führt diese Freundschaft nur, um seinen Spaß zu befriedigen. Der Grund für diese Freundschaft ist der Spaß und die Freude, um irgendwas zu unternehmen. Das gibt es wohl auch. Nutzenfreundschaft gibt es auch. Man hat einen Nutzen davon, diese Freundschaft zu führen. Oft ist es bei Geschäftspartnern so, dass man da eine bestimmte Art von Freundschaft pflegt, um sein Geschäft durchführen zu können. Und die echte Freundschaft, da hat der Aristoteles von der Charakterfreundschaft gesprochen. Eine echt gute Freundschaft, tiefgründig, zeitintensiv, die kann man nur mit wenigen Menschen führen. Man braucht viel Zeit dafür und man muss aufeinander hören. Man erlebt Krisen, durchlebt sie und besteht sie auch miteinander. Durch diese Feststellung ist Aristoteles auf eigene Zitate gekommen, die möchte ich auch kurz vorlesen. Ein Freund aller ist niemandes Freund. Das Wollen, Freunde zu sein, ist schnelle Arbeit, aber Freundschaft ist eine langsame, reifende Frucht. Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern. Die Freundschaft gehört zum Notwendigsten in unserem Leben. In Armut und in Unglück sind Freunde die einzige Zuflucht. Doch die Freundschaft ist nicht nur notwendig, sondern auch schön. Was sagt aber Gott zum Thema Freundschaft? In der Bibel lesen wir schon im Alten Testament sehr viel über Freundschaften. In den Büchern Psalmen, besonders Prediger und Sprüche auch, lesen wir von vielen Ratschlägen in Bezug auf Beziehungen zwischen Menschen. Wir wollen einige Verse lesen, welche das Thema Freundschaft ansprechen. In Sprüche 17, Vers 17 lesen wir: Ein Freund liebt zu jeder Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Hoffnung für alle sagt: Ein guter Freund steht immer zu dir und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. In Sprüche 18, Vers 14, 24 lesen wir: Manche Gefährten schlagen sich, aber mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder. Hoffnung für alle sagt: Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. In Sprüche 27, Vers 6 lesen wir: Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich trügerisch die Küsse des Hassers. Hoffnung für alle sagt: Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Welche Freundschaften aus dem Alten Testament fallen uns spontan ein? Wir kennen die Freundschaft von David und Jonathan. In 1. Samuel, Vers 18, Vers 3 lesen wir von David und Jonathan, dass sie einen Bund schlossen und schworen sich ewige Freundschaft. In Hiob lesen wir von Hiob und seinen Freunden, wo Hiob von Satan geschlagen wird, mit Geschwüren am ganzen Körper, und er von seinen Freunden besucht wird. Die Freunde wollten ihn trösten, als sie jedoch sahen, wie schlimm Hiob mit der Krankheit zugesetzt war, konnten sie nur mit ihm mittrauern, weinen und saßen bei Hiob 7 Tage und 7 Nächte. Daniel und seine Freunde. Wir lesen nicht viel über diese Beziehung untereinander, aber wir lesen, dass sie als Freunde in einem fremden Land immer an ihren allmächtigen Gott festgehalten haben, dadurch gesegnet und bewahrt wurden und durch den gemeinsamen Glauben eine innige Freundschaft mit viel Gottvertrauen gelebt haben. An besonders die jungen Leute habe ich mir aufgeschrieben: wie wir wissen und einige auch schon vorher gewusst haben, gibt es Freundschaften, die nicht echt sind. Freundschaften, die nur wegen Spaß und Nutzen bestehen, halten nicht lange. Gebt Acht, auf welche Freundschaft ihr eingeht. Lest die Psalmen, Sprüche und Prediger. Oder fragt eure Eltern oder Geschwister in der Gemeinde um Rat. Die beste und von Jesus, Gottes Sohn, gelebte Freundschaft soll uns am meisten prägen. In Johannes 15, Vers 13 lesen wir: Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Diese Einstellung hat Jesus uns vorgelebt, bis zum Kreuz auf Golgatha. Da ließ er sein Leben für alle Menschen, auch für uns, seine Freunde. Gottes Segen.